an einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für das schöne Lied, das wir eben hören durften. Wer im Auto unterwegs ist und das Radio dann mal ab und zu anmacht bei der Fahrt, dem begegnet in den letzten Wochen immer wieder ein Lied. Also auf allen Sendern wird das hoch und runter gespielt. Da singt ein junger Mann, ich kenne ihn gar nicht, im Refrain: Hör auf die Stimme, hör, was sie sagt. Mich nervt dieses Lied. Aus zwei Gründen. Erstens ist es so ein Ohrwurm, den kriege ich dann nicht mehr raus. Und zweitens wird so vermittelt, du hast eine innere Stimme und diese Stimme, die ist so ein inneres Licht für dich, die führt dich und all das, was sie dir sagt, ist gut. Und am Ende hör nur einfach auf dieses Bauchgefühl, auf diese Stimme und kommst ans Ziel an. Und wir merken doch als Christen, wie trügerisch unsere innere Stimme ist, wie trügerisch unser Herz ist. Und ich möchte dir nur entgegenstellen, hör auf Jesus. Hör, was er dir sagt. Einen Text möchte ich mit uns heute Morgen lesen. Den finden wir in der sogenannten Bergpredigt. Und da spricht Jesus. Und ich denke, er hat uns was zu sagen. Ich denke, wir sollten bereit sein, auf ihn zu hören, was er uns dort zu sagen hat. Ein sehr herausfordernder Text, ja, wie die ganze Bergpredigt ja eigentlich herausfordernd ist für uns Christen in der Nachfolge. Matthäus Kapitel 7. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werden, denn nach welchem Recht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, ein Balken ist in deinem. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Danach sieh zu, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich nicht umwenden und euch zerreißen. Hör auf Jesus, hör, was er dir sagt. Ein sehr herausfordernder. Und das erste oder den ersten Gedanken, den ich hier ableiten möchte, ist ein einfacher, schlichter Gedanke. Wir als Christen, wir haben kein Recht zum Richten, so habe ich es erstmal beschrieben. Der Gott, der sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, der sagt dir auch, du sollst nicht richten. Wen sollen wir nicht richten? Nun, aus diesem Abschnitt wird ziemlich schnell deutlich und klar, wir sollen nicht unseren Bruder richten. Ihr lieben Schwestern hier in der Gemeinde, natürlich seid ihr jetzt auch mit eingeschlossen. Ich werde mich aber immer auf das Wort Bruder beschränken, wenn ich immer noch Schwester hinzufügen muss, dauert die Predigt nochmal 10 Minuten länger. Also ihr sollt nicht den Bruder richten. Die Person, die mit uns in der Jesus-Nachfolge steht, der Bruder, der mit uns unterwegs ist, der Bruder, für den Jesus gestorben ist, den Jesus so sehr liebte, dass er sein Leben für dass er für ihn ans Kreuz gegangen ist. Der Bruder, für dessen Sünde Jesus sein Blut vergossen hat. Der Bruder, der beschenkt wurde, und wir haben es heute gehört, mit der Gerechtigkeit Christi. Der Bruder, der beschenkt wurde mit dem ewigen Leben, mit einem neuen Herzen, mit einem neuen Geist. Diesen Bruder soll ich nicht richten. Nun, warum sagt uns Jesus das überhaupt? Ich glaube, weil wir dieser Aussage so ganz und gar nicht zustimmen. Das schmeckt uns gar nicht. Die kann ich doch nicht so stehen lassen. Wir merken sofort, wenn wir diesen Text lesen, wir wollen sofort etwas hinzufügen. Ja, aber wir richten alle von Natur aus. Jeder. Den ganzen Tag tun wir das. Wir analysieren Aussehen, Verhalten, Reden, das Benehmen und wir schaffen es innerhalb von Sekunden, uns ein Urteil zu bilden über unseren Nächsten. Auch der Gläubige steht in dieser Gefahr. Und ich habe den Eindruck, gerade der Gläubige, der schon lange mit dem Herrn unterwegs ist, der steht besonders in dieser Gefahr. Die Erfahrung, die er gemacht hat, würden ihn doch dazu befähigen, andere zu richten. Die Erfahrung eines veränderten Lebens, so meint er, würden ihn dazu berechtigen, den Richter zu spielen. Er meint, sein Wissen, seine Ausbildung, sein Amt würden ihm das Recht zu geben. All das befähigt mich nicht zum Richter und es berechtigt mich nicht zum Richter. Sobald ich richte, wird der andere automatisch, der Bruder, die Schwester, automatisch zu Angeklagten. Ich nehme die Position des Richters ein und stehe nicht mehr auf der gleichen Ebene wie mein Bruder. Ich stehe über meinem Bruder. Der Richter nimmt eine andere Position ein. Und der Richter untersucht genau. Das ist ja nun seine Aufgabe. Er untersucht bis ins kleinste Detail. Er beobachtet, er hinterfragt, er analysiert, er prüft. Und dabei hat der Richter überhaupt keine persönliche Beziehung zu dem Angeklagten. Hätte er sie, dann würden wir sagen, der Richter ist befangen. Er darf es gar nicht. Er achtet auf größtmögliche Distanz. Und am Ende natürlich fällt er ein Urteil. Dafür ist er ja da, der Richter. Also ein Richter, der hier am Landgericht Detmold arbeitet und sich nur diesen Fall so anhört, Angeklagten, Verteidigung, die Staatsanwaltschaft und so weiter, und am Ende kein Urteil fällt, der hat seinen Job nicht gemacht. Natürlich fällt kein Urteil. Warum sollen wir nicht richten? Nur man könnte einfach sagen, weil Jesus es gesagt hat. Punkt. Aber unser Herr ist so gut und nennt uns hier Gründe. Er nennt uns einen Hauptgrund. Er spricht hier in Vers 2 davon, damit ihr nicht gerichtet werdet. Willst du nicht gerichtet werden, dann richte auch nicht deinen Bruder. Ein ganz pragmatischer Grund. Und wir alle sind ja so heillose Pragmatiker. Ein ganz pragmatischer Grund. Richte ich, so ist der Umkehrschluss, dann werde ich auch gerichtet werden. Von wem? Wer wird mein Richter sein? Ja, nur nicht der Bruder, die Schwester. Ja, das hat Jesus ja gerade ausgeschlossen. Das würde ja keinen Sinn machen. Gott selbst wird der Richter sein. Das verwundert uns vielleicht. Die Bibel lehrt uns, es gibt verschiedene Gerichte Gottes. Und das, was uns immer so vor Augen steht, ist so dieses, das Weltgericht, das Endgericht, wo man sagt, naja, da ist die Scheidung zwischen den Böcken und den Schafen, zwischen denen, die drinnen sind und denen, draußen sind, zwischen den Gläubigen und Ungläubigen. Und dieses Gericht geht es hier nicht. Und alle, die am Freitag beim Bibelkurs waren, die wissen das. Die haben das nämlich am Freitag im Bibelkurs durchgenommen. Johannes 5, Vers 24, wo Jesus sagt, wer an meinen Namen glaubt, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht. Sondern er ist vom Leben, vom Tod zum Leben durchgedrungen. Weltgericht, auch wie wir es auch mal bezeichnen möchten, ist nicht das einzige Gericht, von dem die Bibel spricht. Gott richtet auch jetzt schon in diesem Leben, im Jetzt und Hier. Und er richtet auch seine Kinder. Das lehrt die Bibel sehr deutlich. Und den Text, den wir immer beim Abendmahl lesen, der spricht davon, 1. Korinther 11. Die Verse 29 bis 32. Gott richtet auch seine Kinder. Robert hat die Verse ein bisschen verkürzt, ist mir dann sofort aufgefallen, weil ich darauf geachtet habe. Ja, dass Gott davon, oder dass der Text davon spricht, Gott richtet seine Kinder. Er möchte sie züchten. Er möchte sie erziehen, so heißt es dort, damit sie nicht samt der Welt verdammt werden. Römer 2, 1 bis 3 lesen wir davon, dass Gott Gericht hält, auch schon jetzt. 1. Petrus 4, Vers 17 spricht davon, dass Gott Gericht hält. Und man könnte hier noch ein weiteres Gericht anführen, das unter den Evangelikalen so als Preisgericht firmiert. Paulus bezeichnet es als Richterstuhl Christi oder als Richterstuhl Gottes. Römer 14, Vers 10 und im 2. Korinther 5, Vers 10. Und da geht es darum, dass du als Jünger, als Nachfolger Jesu, einen Lohn bekommen wirst für das, was du hier auf der Erde für den Herrn getan hast. Für deine Treue. Und dieser Lohn kann reduziert werden. Das sagt die Bibel auch deutlich. Durch Untreue und so weiter. aber auch durch einen Richtgeist, der unser Leben beherrscht. Wenn Gott richtet, welchen Maßstab wird er benutzen? Der Text spricht ja von den gleichen, den du an andere angewandt hast. Das gleiche Recht wird zugrunde gelegt, dass du, mit dem du andere beurteilt hast. Ihr sollt nicht richten. Ärgert uns das? Können wir das so stehen lassen? Oder schieben wir innerlich nicht ein? Ja, aber hinter. Lass uns einen zweiten Gedanken ableiten aus dem Text. Ich habe ihn überschrieben mit: Wir brauchen Brüder, keine Richter. Wir brauchen Brüder, keine Richter. Ja, aber Jesus, wo kommen wir denn mit so einer Haltung hin? Das ist doch wirklich eine nachlässige Haltung. Wir merken, wie uns grummelt. Da ist konkrete Sünde beim Bruder. Jesus, und die soll ich einfach so stehen lassen? Schönen Dank. Dann geht die Gemeinde Detmold Nord bald vor die Hunde. Dann haben wir Sodom und Gomorra. Merken wir, wie wir Jesus hinführen wollen zur Sünde des Bruders? Wir ihn hinführen wollen? Schau doch mal hin, Jesus. Jesus begegnet unserem Widerspruch mit einer Frage in Vers 3. Was siehst du aber im Splitter deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Wir sehen den Splitter im Auge. Und der Splitter, das wird hier deutlich aus dem Text, der steht für Sünde, für Versagen, ja, für ein Fehlverhalten des Bruders. Ja, da ist Sünde. Das stimmt. Bei wem entdecke ich diesen Splitter? Bei wem entdecke ich das Versagen? Nun, bei dem Bruder aus den USA entdecke ich den Splitter nicht. Der ist nämlich ziemlich weit weg. Bei dem Bruder, der in der Schweiz lebt, sehe ich auch keinen Splitter. Der ist nämlich auch zu weit weg. Aber den Bruder hier in der Gemeinde, den sehe ich, den begrüße ich. Der sitzt neben mir. Bei ihm sehe ich den Splitter. Und wir schauen ganz genau. Das Auge wird untersucht. Wir nehmen die Lupe, wir vergrößern es. Der Bruder wird ins Licht gestellt. Alle Scheinwerfer der Gemeinde werden auf ihn gerichtet. Wir suchen und wir forschen und wir finden. Tatsächlich, wir finden. Das darf nicht wahr sein. Der Bruder wurde aufs Gründlichste untersucht. Und wir haben es doch schon immer gewusst. Und jetzt haben wir auch noch den Beweis. Der Splitter ist da. Jesus, was sagst du jetzt? Ja, er ist wirklich da. Jesus redet hier nichts schön. Jesus verschweigt auch nichts. Jesus versteckt auch nichts und verdreht nichts. Es geht weiter. Du hast so viel Mühe, so viel Anstrengung und Zeit investiert, um diesen winzigen Splitter zu finden. Ist das deine Aufgabe? Ist das deine Aufgabe in der Gemeinde? Ist das deine Aufgabe in der Jesus-Nachfolge? Und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge. Und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge. Stellen wir etwas fest in diesem Vers? Ich habe den Balken in meinem Auge. Jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese, spricht der Vers: Du hast den Balken in deinem Auge. Wir wollen das ja immer gerne umdrehen. Wir wollen ja immer der sein, der den Splitter hat. Ja, wir haben ja den Splitter und der andere hat den Ball. Der sieht nur so Kleinigkeiten, man sieht ja gar nicht, wie schlimm er selber ist. Du hast den Ball in deinem Auge. Ich habe den Ball in meinem Auge. Und manch Ausleger stellt hier richtig fest, Balken und Splitter sind aus demselben Material. sollt nicht richten, weil ihr unfähig seid zu richten. Der Balken bedeutet nicht zwangsläufig, der andere Bruder hat jetzt viel mehr Sünde, viel mehr Schuld in seinem Leben. Die Folge hier der Auslegung der Balken steht für einen Richtgeist, für einen verurteilenden Geist im Leben des Gläubigen. Und dieser Richtgeist, der den Bruder herabsetzt, mich dadurch heraufsetzt, diese Herzenshaltung sieht Jesus als große Schwerwiegende. Oder wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen und sieh, ein Balken ist in deinem Auge. Jesus, scheinen wir jetzt hier einwerfen zu wollen, es geht mir doch gar nicht um das Richten. Ich will ihn doch gar nicht richten. Ich will ihm helfen. Das will ich. Du scheinst meine Motivation gar nicht zu kennen. Jetzt steigt der Jünger Jesu vom Richterstuhl herab, legt die Richterrobe ab und zieht sich einen Arztkittel an. Du scheinst meine Motivation gar nicht zu kennen, Jesus. Ich will doch nur helfen. Und das sieht nach außen schon besser aus. Und Jesus entlarvt uns hier und er sieht unser böses Herz. Unser böses Herz. Und er sagt, das ist frommes Geplänkel. Du willst gar nicht richten, du willst den Bruder von seinem lästigen Splitter befreien? Aha. Du willst eine hochkomplizierte Operation an einem hochempfindlichen Organ durchführen? Aha. Du hast selber den Balken in deinem Auge. Merkst du nicht, dass du blind bist? Merkst du nicht, dass du nichts siehst? Ich habe ja schon vieles gesehen, Mann. Ich bin ja schon ein paar Tage älter. Aber ich habe noch keinen blinden Augenarzt gesehen. Und jetzt redet Jesus Klartext. Und entlarvt dieses ganze Verdrehen, Verstecken, Verstellen beim Namen. Du Heuchler. Du Heuchler. Was für ein hartes Wort. Was für ein hartes Wort. Oh, wie entlarvt uns Jesus hier? Wie oft bin ich dieser Heuchler? Etwas Frommes nach außen gespielt, mein Herz ist böse und trügerisch. Du Heuchler. So hat Jesus sonst nur die Pharisäer bezeichnet, aber hier nennt er seine Jünger. Wir machen vor den anderen so einen frommen Eindruck. Und Jesus sieht das Herz von ihm, ich sage es offen. Wir haben es vorne in dem Lied gesungen. Du schaust durch den äußeren Schein mitten ins Herz. Du schaust durch den äußeren Schein mitten ins Herz. Wir geben vor, wie besorgt wir sind. Wir sind besorgt um den Bruder. Wir sind besorgt um die Verweltlichung der Gemeinde. Aber im Grunde ist uns der Bruder vollkommen egal. Die Gemeinde ist mir vollkommen. Ich bin froh, etwas gefunden zu haben. Unser Interesse gilt gar nicht so sehr, das Böse zu beseitigen, sondern vielmehr, die Person zu kritisieren. Unser Interesse ist gar nicht so sehr darauf bedacht, das Böse zu beseitigen, sondern die Person zu kritisieren. Wenn ich ein wirkliches Interesse daran habe, das Böse zu beseitigen, dann werde ich zuerst das Böse in meinem eigenen Leben richten. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge. Mit anderen Worten, richte die Sünde in deinem Leben. Wir müssen uns in das prüfende Licht Gottes stellen. Und ich denke, hier können wir vom David lernen, der in Psalm 139 das so wunderbar formuliert. Er sagt, erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ich weiß so oft selber gar nicht, wie ich es meine. Nach außen sieht alles so gut aus. Ich stelle mich da und ich merke doch oft selber gar nicht, was für falsche Motive mich leiden. Wir müssen den Herrn bitten, uns zu befreien von dem Richtgeist und ein Herz schenken, das den anderen aufrichtet, ohne, das ist auch richtig, seine Sünde zu tolerieren. Ohne die Sünde des anderen zu tolerieren. Wir sollen ans Kreuz Jesu gehen und dort unsere eigene Sünde richten. Und wenn wir vom Kreuz Jesu kommen, dann kommen wir nicht von oben herab. Dann kommen wir auch nicht auf gleicher Augenhöhe. Dann kommen wir von unten zum Bruder. Ganz begnadigt in Jesus kommen wir dann an dem mit dem Alter zu. Denn die Gnade lässt keinen Raum für die Eigenleistung. Sie zerstört unseren Stolz. Das ist die Voraussetzung. Jetzt erst sind wir in der Lage, dem Bruder wirklich zu helfen. Und der Eingriff selber wurde ja noch gar nicht vollzogen. Der Eingriff selber am Auge ist doch hochkompliziert. Wir wissen das, wie hochsensibel unser Auge ist, dieses Organ ist. Es werden Menschen mit Einfühlungsvermögen gebraucht, Menschen mit einer im Bild gesprochenen Hand, mit Geduld, mit Erfahrung, Menschen, die mitleiden können. Menschen, die selber erlebt haben, wie schmerzhaft und krankmachend Sünde ist. Nur der, der vom Kreuz kommt, der kann andere zum Kreuz führen. Nur der, der die Gnade kennt, kann anderen gnädig sein. Nur der, dem vergeben wurde, kann anderen vergeben. Nur der, der den Arzt kennt, kann Wunden verbinden. Lass es mich ganz klar sagen, es geht nicht darum, Sünden zu tolerieren, sie salonfähig zu machen, sondern Recht richten kann nur der, der sich zuerst selbst gerichtet hat. Denn er kommt nicht mehr von oben, sondern er kommt von unten zu dem Bruder. Lass mich einen letzten Gedanken ableiten aus diesem Text. Ich habe ihn mal so formuliert: sei barmherzig. Sei barmherzig, aber nicht naiv. Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Ein sehr harter Vers. Und wer einen Jesus vor Augen hat, der wie ein Hippie durch die Gegend gelaufen ist und allen Menschen das Peace-Zeichen gezeigt hat, der läuft an dem Jesus der Bibel vollkommen vorbei. Ein sehr harter Vers. Und dieser Vers scheint überhaupt hier in diesen Abschnitt, in diesen Text wirklich reinzupassen. Der sticht heraus und sagt, das passt doch gar nicht zu dem, was vorhin gesagt hat. Hätten wir diesen Vers 6 nicht, hätten wir diese Aussage Jesu nicht, könnten wir schnell zu einer falschen Schlussfolgerung kommen. Nämlich aus der Sorge des falschen Richtens alle Unterscheidung sein zu lassen. Da würde hier nächsten Sonntag an einem freien Teil nach vorne kommen, die wildesten Dinge von sich geben und wir würden alle hier sitzen und würden sagen, ich weiß gar nicht, ob ich in der richtigen Haltung bin, darf ich ihn überhaupt richten? Habe ich mich selbst gerichtet? Lass ihn mal wirres Zeug da vorne erzählen. Wir sagen mal nichts dazu. Ihr lieben Jünger, seid nicht so naiv zu glauben, ihr braucht kein Urteilsvermögen. Doch, das brauchen wir sehr wohl. Ich brauche Unterscheidungsvermögen. Harte Aussagen, die Jesus hier macht. Ihr lieben Jünger, ihr lebt nicht in Wolkenkuckucksheim. Hier werden euch Menschen begegnen, die wollen euch Schaden zufügen. Die wollen der Gemeinde Jesu Schaden zufügen. Du hast Barmherzigkeit erfahren und du sollst Barmherzigkeit üben. Aber bedenke, als Christ leben wir in einer Welt, die nicht mit offenen Armen auf uns wartet. Die nur ruft, ah, da bist du ja endlich, ich habe so lange auf dich gewartet, schön, dass du kommst. Wir leben in einer gefallenen Welt, einer Welt voller Ungerechtigkeit, voller Grausamkeit. Konnte man gestern erst wieder in der LZ auf der Titelseite lesen, was für Grausamkeiten Menschen begehen, hier im Nachbarkreis Höxter. Ich möchte das hier vorne jetzt nicht unbedingt nochmal wiederholen und zitieren. Grausamkeit. Auch in einer Welt, die uns Christen gegenübersteht. In dieser Welt leben wir, wo das Böse herrscht. Ein hartes Bild, das Jesus für die Menschen, der ohne Gott lebt, zeichnet. Der Hund, das war doch der streunende Köter, der halb wild durch die Gegend lief und als Aasfresser lebte. Das war nicht das liebe Schoßhündchen der damaligen Zeit. Schweine durften Juden nicht essen, sie waren unreine Tiere. Der Mensch ohne Gott ist so weit runtergekommen, ist so entmenschlicht, ist so degeneriert, dass er nicht einmal mehr als Mensch bekannt wird. In der Gottesferne ist sein ursprünglicher Charakter verloren gegangen. Jesus selbst zieht hier eine Trennlinie, fällt uns das auf? Zwischen dem Bruder und dem Hund, zwischen dem Heiligen. Wenn wir aus den ersten fünf Versen eine Gleichmacherei zwischen allen Menschen machen wollen, dann sind wir hier auf dem Holzweg, in dem wir Jesus entgegentreten. Um zu erkennen, auf welcher Seite jemand steht, brauche ich geistlich. Die Verse, die wir gelesen haben, laden mich nicht ein, das Urteilsvermögen auszuschalten und zu sagen, das brauche ich jetzt nicht mehr, das schmeiße ich über Bord. Nein, ich brauche es. Ein Prüfen der Geister ist erforderlich. Dazu fordert uns die Bibel auf. Ansonsten wäre Tür und Tor geöffnet für jede denkbare Irrlehre hier im Leben. Und die Gemeinde wäre ihr schutzlos ausgeliefert. Die Perlen sollen nicht vor die Säue geworfen werden. Ein geflügeltes Wort ist das gefordert. Die Perlen sind das Wort Gottes konkreter, die Botschaft des herrlichen Evangeliums. Was will Jesus damit sagen? Sollen wir nicht mehr hingehen, nicht mehr evangelisieren? Das will Jesus nicht sagen. Denn er selber ging ja gerade dorthin, wo die Sünder waren. Er suchte ja gerade den Menschen, der außerhalb der Gesellschaft stand, der ausgegrenzt war, den die Sünde so beherrscht hat, dass er keine menschliche Regung mehr gegenüber Gott hat. Er sucht den Ausgegrenzten. Wir sollen Menschen einladen zu Gott. Wir sollen ihnen zurufen, lasst euch versöhnen. Gott bietet euch mit dir in Jesus Vergebung der Sünden. Friede mit Gott ist möglich. Aber wir sollen niemanden drängen. Wir sollen niemanden hineinziehen in das Reich Gottes. Wir sollen die Gnade Jesu Christi nicht als Ramschware verschleudern. Diese kostbare Gnade ist kein Pfennigartikel, den wir bei eBay verhökern können. Es gibt Grenzen der Verkündigung. Das wird hier aus dem Text deutlich. Es gibt Grenzen der Verkündigung. Wo Menschen dieses Evangelium nicht wollen, wo sie den Namen Jesu in den Schmutz ziehen, wo sie den Opfertod Jesu lächerlich machen. Es gibt Grenzen der Verkündigung. Du musst nicht einem Leben hinterherlaufen. Es gibt Grenzen nicht, weil Gott ausgrenzen will, sondern weil der Mensch sich von Gott angrenzt. Das Opfer Jesu bewusst an. Als Jünger Jesu stehen wir hier nicht mehr in der Verantwortung. Sondern Jesus sagt seinen Jüngern, wendet euch von solchen Menschen zu deinem eigenen Schutz. Sonst werden diese Menschen dich in ihrem Hass und ihrer Feindschaft Jesus gegenüber angreifen und sie werden dir den Schaden zufügen. Wir sollen barmherzig sein. Wir sollen aber nicht naiv sein. Menschen, die sich in dieser Art und Weise abkehren von der Familie. Menschen, die Nein sagen zu dem Opfer Jesu, das zu sehen, das macht uns traurig. Bei aller Liebe zu den Menschen ist Grenzziehung manchmal notwendig. Und hier ist es notwendig, dem Wort Jesu gehorsam zu sein. Und es ist notwendig, hier gehorsam zu üben, als naiver, falscher Eifer. Sei barmherzig, aber sei nicht naiv. Also mögen wir beten, einfach, dass der Herr uns dort immer wieder die richtige Urteilskraft gibt. Ein gutes geistliches Unterscheidungsvermögen. Hör auf Jesus. Hör, was er sagt. Er hat so viel zu sagen. Seine Weisheit ist so viel größer als als die von uns Menschen. Und Jesus sagt uns hier, ihr sollt nicht richten. Das konnten wir sehen. Wir konnten sehen, dass wir Brüder brauchen in der Gemeinde und nicht Richter gnadenlos. Und den letzten Gedanken, den wir ableiten konnten aus dem Text, war, sei doch barmherzig.